Slăvit să fie Domnul! Am ales să mă pun aici, să văd și eu puțin aici beamer-ul mai bine și să-mi fie de folos, mă folosesc de o prezentare. În această seară am dorit cu ajutorul lui Dumnezeu să ne aprofundăm puțin acestei temi, ce este Islamul, ce ar trebui să știu eu ca creștin despre Islam, cum mă poate ajuta sau cum pot să vorbesc cu musulmane despre Hristos și așa unele, în germană zice Leitfaden, unele idei sau pe care aș vrea să le prezint înaintea dumneavoastră, înaintea voastră. Prezentarea pe care am pregătit-o, am pregătit-o în germană. Aș dori totuși așa puțin să știu câți dintre voi nu vorbiți sau nu știți germană deloc. Așa puțin să am o... să ridice o mână sus. Așa, una mai sus, mai sus. Mai sus, așa, mai, să vedem toți. Bun, toți cei care ați văzut, sunt vreo 4 persoane, cei care ați văzut că au ridicat o mână, vă rog să vă puneți lângă ei, să faceți o slujbă în această seară și să-i ajutați cu traducerea. Poate așa se fac și prietenii și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Aș dori să vă aduc o binecuvântare din cuvântul lui Dumnezeu înainte de a începe, și anume din Psalmul 41 cu versetul 11, și cu acest verset vreau să vă binecuvintez. Zice 41 cu versetul 11 Psalmul: prin aceasta voi cunoaște că mă iubești dacă nu mă va birui vrășmașul meu. Și aș dori să vă binecuvintez ca să aveți biruință cu vrășmașii voștri în viața voastră spirituală și să cunoașteți cu adevărat, prin aceasta să cunoașteți că Dumnezeu vă iubește, că vă prețuiește, că vrea să vă ajute, să vă dea biruință și slăvit să fie Domnul în toate și să-L binecuvântăm și pe Dumnezeu, care zice în versetul 13, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu lui Israel din veșnicie în veșnicie. Amin, amin. Aș vrea să schimb în germană. Ich möchte gerne aus Matthäus Kapitel 7 lesen und ich lese aus Kapitel 7 Vers 15. Matthäus Kapitel 7 Vers 15. Ich lese von der Schlachterübersetzung. Hütet aber euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Amen. Und ich möchte noch aus einer zweiten Passage, 1. Johannes Kapitel 4 lesen, die ersten paar Verse. Geliebte, 1. Johannes Kapitel 4. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist auch Gott, aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt, und jetzt schon ist er in der Welt. Amen. So, liebe Geschwister, ich möchte ein paar Sachen präsentieren, nämlich, ich hoffe, es wird für euch nicht o pricină de poticnire, știți, auf Deutsch, auf Rumänisch, dass es euch nicht stören wird. Ich habe viel mehr wenn ihr das so seht, die Präsentation eigentlich mehr Surren als Bibelverse. Und damit möchte ich nicht zeigen, dass ich den Koran unterstütze bzw. über die Bibel hochhebe, sondern bestimmt habe ich diese Verse aus dem Koran genommen, dass sie uns hilfreich sind, mit den Muslimen zu reden. Und für die Einleitung möchte ich nur ein paar so Nebensachen erzählen. Für die, die natürlich bei der Evangelisationsvorbereitung waren, die kennen meine Präsentation oder diese Präsentation. Es ist nichts Neues. Dennoch möchte ich für die, die es noch nicht kennen, kurz in das Thema hineingehen für die nächsten paar Minuten und lass uns drüber schauen. Nämlich die Muslime, damit ihr nur wisst, die Muslime wachsen mit dem Koran auf. Sie beginnen von klein auf, den Koran auswendig zu lernen, zu rezitieren. Und was sie von klein auf lernen, ist, kein Schirk zu tun. Schirk bedeutet nämlich wortwörtliche Anbetung anderer Götter neben Allah. Und wenn wir über Jesus reden als Sohn Gottes oder als Gott, ist das für die Schirk. Also, und im Islam ist das die größte Sünde, die man je machen kann. Für die ist es eigentlich, Schirk zu tun, ist eigentlich one way to zur Hölle. Das bekommen die gelernt, das lernen sie. Und somit, wenn wir sagen, wir kommen mit der guten Nachricht, Gott ist in die Welt, in Jesus gekommen und so weiter, für die heißt es eigentlich, wenn sie das annehmen, One-Way-Ticket zur Hölle. Und deswegen ist es sehr wichtig, oder dass uns der Heilige Geist leitet, wie wir mit ihnen reden sollen, was wir sagen können. Weil sie wachsen mit einer Mentalität auf und für die bedeutet eigentlich, wenn sie Jesus Christus als Gott akzeptieren, eigentlich Apostasie, was die Konsequenzen hat, dass sie die Familie verlieren, den Kontakt zur Familie, in anderen islamischen Ländern, dass sie ins Gefängnis kommen oder auch die Todesstrafe erhalten in anderen islamischen Staaten. Das heißt, und ihnen ist das bekannt. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir vom Heiligen Geist geleitet werden, auch in diesem Thema, wie wir mit ihnen sprechen und auch ein paar Informationen haben, wie diese Menschen denken, wie sind sie aufgewachsen und deswegen heute diese Präsentation. Ein paar kleine Definitionen. Ich glaube, viele wissen es schon oder kennen es, aber dennoch für alle, die es noch nicht gehört haben oder noch nicht kennen, Islam, das arabische Wort, kommt von Unterwerfung. Und was heißt Unterwerfung für die Muslime? Unterwerfung heißt nicht, ich unterwerfe mich den Koran und gehorche ihn, ich unterwerfe mich Allah, sondern Unterwerfung heißt nämlich auch, Mohammeds Gesetze zu befolgen. Das heißt komplette Unterwerfung. Das heißt nicht nur allein dem Koran auf den Koran zu hören, sondern auch, was Mohammed gemacht hat, getan hat und gesagt hat, das ist auch Unterwerfung zum Islam. Ja, Mohammed, islamischer Prophet. Der Koran bedeutet arabisch eigentlich rezitieren und sie sagen so, der Koran ist die direkte Sprache von Allah. Das heißt, da gibt es keine Fehler. Allah, so wie wir den Koran heute lesen, hat Allah gesprochen. Das ist nicht so wie die Bibel. Wir denken, in der Bibel zum Beispiel spricht auch der Satan drinnen oder in der Bibel mit Hiob oder mit Gott, wo er das Gespräch hat. Oder es sind, dann gibt es nur neben dem Koran, gibt es die Hadithen, das sind die Überlieferungen von Mohammed. Die Hadithen sprechen über das Leben Mohammeds und deswegen darauf beruhen Muslime. Muslim heißt eigentlich die Person, die sich unterwirft. Also davon kommt auch der Muslim. Und die Hadithen ist, die Muslime, deswegen sagen sie Unterwerfung gegenüber den Mohammeds Gesetzen, für die sind die Hadithen, also die Schriften neben dem Koran, auch als, sagen wir so, heilig oder sehr wichtig, die sie befolgen müssen. Dort drinnen sind Themenvolumen, das heißt, dass sie sind thematisch geordnet, wie zum Beispiel ein ein Volumen spricht nur über Ehe, was alles, was Mohammed über Ehe gesagt hat, und das ist alles dort in einem Kapitel reingetan und es ist auf Themen so aufgeteilt und ja, und Mohammed ist natürlich für die das höchste Vorbild. Und wenn sie im Koran nicht genug lesen können, was er, oder nicht verstehen, was er gemeint hat im Koran, dann schauen sie ihn auch in den Hadithen. Und wie hat er die Entscheidungen getroffen und so weiter. Wie ist er dazu gekommen? Wie hat er gelebt? Wie hat er geheiratet? Und all diese Sachen schauen die Muslime in die Hadithen, damit sie sehen, wie hat damals wirklich Mohammed gelebt und wie hat er den Koran von Gott erfüllt, sozusagen. Ja, ich möchte so ein paar Eckpunkte bringen, was sagt überhaupt der Islam über Allah oder über Gott, bei denen Allah ist arabisch, auch Gott. Auch die Bibel, glaube ich, die arabische Bibel verwendet diesen Begriff Allah, weil es Gott bedeutet, aber es ist natürlich nicht dasselbe Allah gemeint, an den wir glauben oder die Bibel berichtet. Interessant, vier Punkte, der Koran sagt, dass Allah allmächtig ist, dass er allwissend, die Klammern, die ihr seht, sind Suren und Versen, falls ihr es mal braucht, oder ja, falls ihr es braucht, könnt ihr das finden. Allah ist allwissend, Allah ist gerecht und barmherzig und Allah ist der Schöpfer des Universums. Und dann seht ihr das und sagt, da ist nicht viel Unterschied zwischen das, was der Islam sagt und wir sagen, oder? Genau an die Sachen glauben wir auch. Schauen wir aber weiter. Was sagt der Islam über Mohammed? Mohammed lebte circa um das 7. Jahrhundert nach Christus, Ende des 6., 7., Anfang des 7. Jahrhunderts nach Christus. Und zu Mohammeds Zeiten gab es christliche und jüdische sozusagen Gesellschaften in seiner Umgebung. Das heißt, er kannte Juden, er kannte Christen. Und meiner Meinung nach hat er gehört, wie Christen über die Bibel reden, gehört über die Juden, die aus der Tora reden und hat natürlich auch einige Verse oder einige die Sachen, die ich vorher gesagt die Punkte, die ich erwähnt habe, hat er natürlich übernommen. Und was Mohammed glaubte, er sei in Linien mit der Propheten, dass es eine Linie von Propheten gibt bis zu ihm. Und er sei natürlich der letzte Prophet. Und er beruhte sich, so wie ich das verstanden habe, auf das Alte Testament aus Moses, wo prophezeit wird. Das verwenden natürlich oft auch die Juden, die Muslime. Weil schau, da wurde Mohammed prophezeit. Dort, wo Moses sagt, der Herr wird euch einen Propheten aus eurer Mitte sozusagen erwecken. Missinterpretieren den Text, er sagt, aus euren Brüdern, also aus Ismael und nicht aus Isaac. Aber wir wissen, Moses hat gemeint, aus den Juden, aus den Israeliten wird er einen Propheten erheben. Wir wissen auch aus der Apostelgeschichte, Petrus sagt, er ist es, der Prophet Jesu, den Gott auferweckt hat. Und wir wissen natürlich nicht, dass es um Mohammed geht. Aber die muslimische Glaubensgemeinschaft glaubt das, dass Mohammed das so verstanden hat durch diese Verse aus dem Alten Testament, dass er der Prophet, der den Gott erhebt. Und er glaubte daran, erzählte es anderen, predigte darüber. Und er suchte sozusagen eine Community, er suchte Anhänger zu dieser Zeit und er lebte in Mekka und die einzigen, die eigentlich in Mekka war ein Ort, wo Menschen an den Polytheismus geraubten, also sie hatten sehr viele Götter, man kann sich so vorstellen wie in Indien heutzutage, dass es unzählige Götter gibt und Mohammed wollte hier kommen und sagen, nein, es gibt nur einen Gott, alle anderen sind Götzen, es gibt im Himmel nur einen Gott. Und wollte natürlich Anhängerschaft mit den Juden und Christen, die natürlich zu dieser Zeit dasselbe glaubte, dass es nur einen Gott gibt und alles andere, was wir sehen hier, was ihr seht, dass es Götzen sind. Und ja, natürlich ging er hin, wollte es überzeugen. Die Juden haben ihn natürlich nicht akzeptiert, sie haben ihn mehr oder weniger ausgelacht, wo sie das gehört haben und später auch die Christen nicht. Und Mohammed war so sauer, dass er das In einigen Hadithen steht sogar geschrieben über die Juden, er hat so einen Hass gehabt über die Juden, dass er gesagt, die Stunde des jüngsten Gerichts wird nicht kommen, bis die Muslime die Juden bekämpfen und die Juden sich hinter Steinen und Bäumen verstecken, doch der Stein oder der Baum wird sagen, oh Muslim, oh Diener Allahs, da ist ein Jude hinter mir, komm und töte ihn. Das heißt, er hat so einen Hass gehabt, gesagt, dass selbst die Bäume und die Steine werden schreien, hinter mir ist ein Jude, komm, bring ihn um. Und das ist der Hass, den er gehabt hat, das sehen wir auch in anderen vielen Versen, auch im Koran wurden ein paar Verse sozusagen mit reingenommen. Aber die Hadithen berichten natürlich viel mehr den Standpunkt des Mohammeds bezüglich Juden und Christen. Ja, kurze Zeitspanne. Mohammed wurde 75 geboren nach Christus. Um die 6, 9, 6, 10, sagt man, hat er die ersten Offenbarungen von Allah erhalten. Versucht die Menschen zu überzeugen in Mekka, die in Mekka natürlich politisch, die glauben an mehrere Götter, wollen ihn nicht akzeptieren und wollen ihn umbringen. Er läuft nach Medina und erhält weitere Offenbarungen, kommt dann, hat mehr Anhängerschaft, das heißt in Medina, ich habe auch gehört, er wird auch gewalttätiger in Medina. In Mekka hat er versucht, so peacefully, also friedhaft seine Botschaft zu überbringen. Wo er in Medina ist, dann wird er gewalttätiger, hat dann Kämpfer, kommt zurück, übernimmt Mekka und stirbt 632. Nach seinem Tod, man sagt auch, dass er anscheinend vergiftet wurde. Und man im muslimischen Glauben, das sagt man auch, dass die Propheten, die sozusagen falsche Propheten sind, vergiftet werden. Nur so ein Eckpunkt. Ich habe es halt gehört, ich habe es nicht geprüft. Es gab die Spaltung nach dem Tod zwischen den Sunnis und Schias. Falls ihr mehrere Infos wollt, könnt ihr auch selber nachschauen. Und nach dieser Zeit begannen sozusagen sich die Menschen zu sozusagen Mohammed hat mit seinen Leuten Orte eingenommen, bekämpft und sie mussten Tribut zahlen. Sie mussten Geld zahlen an die Anhänger Mohammeds und die haben sich dann revoltiert und wollten nicht mehr unterworfen sein. Sie haben gesagt, wir haben uns aus Angst dem Islam unterworfen und jetzt wollen wir das nicht mehr tun. Und es gab ein paar Kriege. Und in diesen Kriegen sind sehr viele, sind einige seiner Mohammeds Anhänger gestorben und die Schlacht von Yomama ist deswegen so wichtig und hier drinnen, nämlich weil in dieser Schlacht sind sehr viele Anhänger von Mohammed, die den Koran auswendig kannten oder rezitierten, sehr viele von Anhänger von ihm sind gestorben in dieser Schlacht. Und wo Abu Bakr war ein sehr, ich glaube, sehr guter Freund oder nahe von Mohammed. Und wo er gesehen hat, dass eigentlich die Menschen, die den Koran rezitieren, weil das war ja ursprünglich war das für die Muslime Rezitation. Also wir lernen es auswendig und sagen es, rezitieren es. Es war nicht gedacht, um es aufzuschreiben. Und Abu Bakr sammelt alle sozusagen, die Menschen beginnen es aufzuschreiben, die noch überlebt haben aus den Kriegen, die noch auswendig gewusst haben und sammeln es auf und 650, so wie wir sehen, haben sie alle Koranverse da und Uthman sozusagen nimmt eine Version oder wie auch immer und alle anderen Versionen verbrennt er. Und von dem Datum haben wir nur noch eine Version. Er hat gedacht, das ist das Richtigste, das ist das Korrekteste und alle anderen, die rezitiert haben oder Versionen oder wie auch immer, hat er verbrannt und deswegen sagen die Muslime, es gibt nur einen Koran. Wie bekommt Mohammed den Koran? Mohammed hat meditiert in einer Höhle in der Nähe von Mekka, wo er 12 Jahre wohnte und es erschien ihm ein Engel, er sagt, es war Gabriel, nur so nebenbei, damit ihr ein bisschen auch wisst, eine Ahnung habt, um was es geht. Und der Engel Gabriel ist zu ihm gekommen und hat gesagt, lies da, was du siehst oder wie auch. Ja. Und Mohammed antwortete, ich kann nicht lesen. Und das deutet darauf hin, dass Mohammed Analphabet war. Er konnte nicht schreiben und nicht lesen. Das heißt, nur so im Hintergrund, Hintergedanke zu haben, dass Mohammed nicht lesen und schreiben konnte. Und warum auch dieses Rezitation und nicht, der hat es nicht aufgeschrieben, so wie in der Bibel wir haben, sondern es war die Rezitieren. Und auch was ich interessant fand, dass dieser Engel Gabriel ihn sozusagen dreimal fest, er wollte nicht, also er hat gesagt, ich kann nicht lesen, und er nimmt ihn dreimal und umschlagt ihn oder er würgt ihn, bis er, die Hadithen sagen, bis er erschöpft ist, bis er fast zusammenbricht. Und dann liest er, und ich fand es halt nur komisch, dass ein Engel, wir schauen in der Bibel, wo die Engel erschienen sind zu den Menschen, zu Maria, zu anderen. Und überall waren die Engel Gottes oder auch Gabriel, der ist ja auch zu Maria erschienen, sie waren friedlich. Sie haben niemals einen Menschen mehr oder weniger erwürgt, dass sie das lesen oder gezwungen. Man sieht schon hier, der Zwang, der kommt mit dem Islam. Du sollst lesen. Und ja, überall waren sie, habe keine Angst, fürchte dich nicht, ich bringe dir eine gute Botschaft. Also den Unterschied zu sehen zwischen Gabriel im Koran oder in den Hadithen und Gabriel aus der Bibel, dass man da einen Vergleich hat. Weil die Bibel sagt in 2. Korinther, wenn ich mich nicht täusche, Vers 11, aber wenn ich mich nicht täusche, sagt, dass auch der Teufel sich zu einem Engel des Herrn sozusagen verkleidet oder die Gestalt annimmt als ein Engel des Herrn. Und ich gehe davon aus, dass es sowas war, aber mehr darüber möchte ich nicht kommentieren. Ja, ich habe dieses Bild reingenommen, damit ihr kurz seht, einen Unterschied zwischen, hoppla, die Bilder haben sich vertauscht durch das Wählen des Designs. Die Bibel ist rechts nämlich, und hier sehen wir, wie die Bibel sich eigentlich verbreitet hat oder die Manuskripte. Weil oft werden wir ja beschuldigt, ja, eure Bibel ist falsch, Manuskripte falsch, bla bla bla. Und den Unterschied links sozusagen zum Koran, ich weiß nicht, ob man es gut sieht. Und rechts könnt ihr sehen, dass sozusagen die Menschen, die haben das Wort Gottes erhalten oder haben die Briefe erhalten. Und Paulus sagt auch in anderen Briefen, gebt diese Briefe auch anderen Gemeinden, teilt sie auf andere Gemeinden auf. Den Brief, den ihr bekommen habt, gibt es auch der Gemeinde und Ephesus soll euch den Brief geben, den ich euch denen geschickt habe. Und was haben die Menschen gemacht? Sie haben begonnen, die Manuskripte sozusagen wortwörtlich zu kopieren. Und es kam halt, wie ihr seht, ein Manuskript, dann wurde kopiert von bestimmten Leuten, von denen wieder Kopien. Und die Manuskripte der Bibel haben sich frei verteilt. Das heißt, es gab keine Kontrolle. Nur so im Vergleich zum Koran, wie ihr hier seht, es war eine Linie. Nur der Koran, und der wird akzeptiert. Und alle anderen, die nicht wie dieses Schriftstück sind, sozusagen werden entfernt oder wie auch immer, oder sie wurden verbrannt. Eine einzige Version, eine einzige Kopie, und man sagt, ja, bis daher. Und deswegen ist der Koran, hat er fehlerfrei, seit von Anfang an ist er der gleiche Koran, der hat sich nichts verändert. Das Schöne ist jedoch an der freien, sozusagen an der freien Verteilung ist, wir haben tausende Manuskripte, 7000 auf Altgriechisch, noch ein paar tausend auf in anderen Sprachen, in Altlatein und in Koptisch und so weiter, über 24.000 Manuskripte. Das heißt, wir haben so eine große Menge, wenn ihr Studien macht in der Uni oder ihr nehmt immer, ihr vergleicht nicht einen Koran oder einen Manuskript und sagt, das ist jetzt die Wahrheit, sondern nehmt eine Menge von Studien und gibt sie alle zusammen und schaut, okay, was wollen diese Studien alle zeigen. Und das ist so ein Punkt, wie Gott eigentlich, wo Gott wahrhaftig nicht jemanden braucht, dass er sein Wort beschützt, so wie im Koran, na, einer entscheidet und es geht nur in die Richtung, sondern es war frei, die Kopien, aber dennoch hat Gott auf sein Wort aufgepasst, dass sein Wort treu bleibt. Und wer bei den Vorbereitungen war, bei der Evangelisation, hat gesehen, wie Philipp das präsentiert hat, dass sozusagen welche Fehler wirklich in den Manuskripten gefunden werden, die für unsere Doktrin nicht relevant sind, wie Rechtschreibfehler oder Satzzeichen falsch oder also Fehler, die nicht relevant sind für die Doktrin, die wir heute haben, die Bibel, die wir heute haben. Und wir haben natürlich tausende Manuskripte, mit denen wir die Bibel wieder zusammenschreiben. Und jemand sagt ja auch wenn es gibt die Kirchenväter, die haben auch noch viele Bibelverse verwendet. Selbst wenn man nur die Schriften von den Kirchenvätern nehmen würde, würde man 80% der Bibel wieder aufschreiben können. Also so nur ein bisschen so ein Hintergrund. Ja, bei Allah gibt es keine Trinität. Und es ist lustig, dass der Koran bezüglich der Trinität sagt, Vater, Maria und Sohn. Wie die Maria hier gekommen ist in die Trinität vom Koran, weiß ich auch nicht. Jemand hat gesagt, entweder Allah wusste nicht, was Trinität ist, oder er wollte die Menschen verführen und hat gesagt, Vater, Maria und Sohn, Trinität. Wie auch immer, ich gehe weiter. Und ein interessanter Punkt ist, Allah ist Vater für niemanden. Das heißt, niemand darf zu Allah Vater sagen. Und das ist der Unterschied, den wir haben, wo wir kommen können und sagen, der Herr hat im Alten Testament gesagt, ich bin der Vater der Israeliten. Ich bin dein Neuen Testament, dass er unser Vater hat, dass er eine andere Beziehung ist. Weil hier die höchstmögliche Beziehung, die ein Muslim haben kann, dass man sich das vorstellt, ist die Beziehung eines Sklaven. Das ist die höchste Beziehung, die man mit ihm haben kann. Und wie jemand sagt, einen Sklaven lernt man zu lieben, aber die Beziehung zwischen einem Vater und einem Kind, ein Vater liebt sein Kind, auch wenn er das tut, was ihm nicht hundertprozentig gefällt. Und das ist ein Unterschied. Und ja, natürlich, Allah liebt keine Ungläubige. Was sagt der Islam über Jesus? Tatsächlich glauben die Muslime, und der Koran auch sagt, dass Jesus von einer Jungfrau geboren ist. Sie glauben, dass Jesus der Messias ist. Nur, ich habe das bemerkt beim Sprechen mit Muslimen, sie wissen nicht wirklich, was Messias bedeutet. Wenn ihr mit Kollegen, das sind so Punkte, wie ihr ins Gespräch kommen könnt mit Kollegen. Hey, in deinem Koran steht drinnen, dass Jesus der Messias ist. Was bedeutet für dich Messias? Oder was heißt Messias eigentlich? Und das ist so ein Punkt, wie man mit denen ins Gespräch kommen kann, wie man tiefer greifen kann, dass man dann sagen, hey, was glauben wir, was Messias ist und so weiter. Ja, in dem Koran steht noch, dass Jesus der Geist von Allah ist und dass es Jesus ohne Sünde ist. Auch, ja, jetzt habe ich zwei Verse, ich gehe weiter. Dann, was sagt der Islam noch über Jesus? Sie glauben nicht, dass Jesus gestorben ist am Kreuz. Das wisst ihr vielleicht, nur wo die Sure, wo ihr es findet. Der Koran sagt nicht, wie es passiert ist, sondern der Koran sagt nur, es erschien ihnen so und er wurde nicht am Kreuz umgebracht sozusagen. Das heißt, sie sagen nicht, wie oder warum oder wie. Es gibt Theorien, aber im Koran steht explizit nicht drinnen, wie das erschien. Wie auch immer. Jesus ist nicht aus dem Toten auferstanden. Und hier ist ein interessanter Vers aus dem Koran, der wichtig ist für ihn. Und wenn ich mich mit einem Muslim treffe, sage ich, schau, wenn du den Koran nimmst, dann den Vers, glaube ich. Jesus sagte, Friede sei auf mir am Tag, da ich geboren wurde, am Tag, da ich sterben werde, und am Tag, da ich wieder zum Leben auferweckt werde. Und da sage ich, okay, das glaube ich. Das ist passiert. An daran glaube ich. Und das ist in deinem Koran. Und das ist ein Vers, ich habe sie oft gefragt, auch, und sie können es nicht beantworten, welchen Sinn hat es, dass Jesus noch einmal kommen muss, weil er laut denen ist er nicht gestorben, sondern Allah hat ihn direkt draufgenommen. Welchen Sinn hat es, dass er noch einmal kommt, Gericht übt über Nicht-Muslime und dann stirbt und wieder zum Leben kommt. Was hat das für einen Sinn? Was ist der Plan? Und das wissen sie nicht. Sie haben das nicht in den Hadithen, meines Wissens nach, vielleicht gibt es irgendwas, aber meines Wissens nach, sie wissen oder konnten mir es nicht beantworten, warum er wieder zum Leben auferweckt wird und warum er nochmal sterben muss. Er kann ja auch noch kommen und Gericht üben über die Nicht-Muslime. Ja, und Jesus ist nicht der Sohn Gottes. Im Koran steht auch nämlich drinnen, es sind ein paar Verse, aber ich habe jetzt nicht alle, dass die Christen haben die Schrift von Gott erhalten. Es steht drinnen, dass die Tora und das Evangelium wurde den Christen offenbart. Sie haben die Message erhalten, es wurde ihnen offenbart. Jedoch sagt auch der Koran, Christen, die an die Göttlichkeit Jesu glauben, sind Ungläubige. Muslime dürfen eigentlich mit Christen und Juden nicht befreundet sein. Das heißt, wenn ihr Freunde habt, die Muslime sind, eigentlich dürfen sie das nicht. Sie dürfen laut dem Koran keine Freunde zu sich nehmen, die Juden oder Christen sind. Und dann gibt es noch Verse, wo Mohammeds Hass gezeigt wird gegenüber Christen und Juden. Sie sollen bekämpft werden aufgrund ihres Unglaubens. Das heißt, die Christen, die glauben an die Göttlichkeit Jesus, sind Ungläubige. Ja, noch ein paar Eckpunkte, wie wir mit Jesus kommen können, ist interessanterweise, dass in deren Koran Jesus 25 Mal erwähnt wird mit dem Namen und Mohammed nur 4-mal mit den eigenen Namen. Und das ist ein interessanter Aspekt, warum deren Koran mehrmals über Jesus mehrmals den Namen Jesu erwähnen und viel weniger Mohammed. Dennoch ist Mohammed für die eigentlich der wichtigere Prophet, so wie ich das sehe. In Koran hat Jesus einen Vogel genommen aus Ton und hat ihm eingehaucht und Leben gegeben, also Sachen, die eigentlich nur Gott machen kann. Er hat Blinde geheilt im Koran, Aussätzige geheilt und Tote vom Leben erweckt. Und ganz wichtig, im Koran wird klar und deutlich in den Versen verdeutlicht, nur mit der Erlaubnis von Gott hat das er gemacht. Also er hat das nicht aus eigener Kraft gemacht, sondern nur mit der Erlaubnis Allahs. Ich habe es in Klammer genommen, ich möchte jetzt nicht aus dem Kontext die Sachen nehmen, aus den Versen, sondern einfach auch mit euch mitbringen, was wirklich drinnen steht und dass ihr es wisst. Ja, wie schaut das mit der Sündung und Vergebung in Islam? In Islam ist in erster Weise, wie bekommt man Vergebung? Man muss sich reuen und umkehren sozusagen und den festen Vorsatz, die Sünde nicht mehr zu wiederholen, würden wir auch sagen. Das ist ja so ähnlich. Im Christentum ist es auch so, Reue zeigen, umkehren und so weiter. Aber was dann noch ist, bei uns ist es Unglaube, dass nur Jesus dich retten kann, dass nur Jesus dir deine Sünden vergeben kann, nachdem du Reue und Umkehr getan hast. Bei denen ist gute Taten zum Ausgleich tun. Das ist in der Sura 114, wahrlich, gute Taten machen die schlechten Taten zunichte. Somit, egal wie viele Sünden du hast, wenn du viel mehr gute Taten machst, die Argumentation, dann werden diese Sünden gelöscht. Und das ist die Denkweise, die sie haben. Deswegen möchte ich das euch mitgeben, das im Hintergrund zu wissen. Sie beruhen sich auf Suren und eine sowas, dass wenn sie mehr gute Taten machen, dass die schlechten Sünden oder die schlechten Taten vergeben werden dadurch. Ja, schauen wir auch ein bisschen, da die Bibel auch sehr kritisch genommen wird, können wir natürlich auch eine kritische Begutachtung des Korans unternehmen. Und dort gibt es zum Beispiel einen Vers, dass dieser Koran, der herabgesandt wurde, dass er wahrlich von Gott beschützt wird und er kann nicht verändert werden und bleibt unveränderlich. Und wenn wir in den Hadithen schauen, und die erkennen sie, das sind Schriften, die Hadithen, die sie, die Muslime akzeptieren und befolgen. Und Sahih Bukhari steht, dass dort findet ihr diese Stellen, wenn ihr die braucht, in Diskussion seid, wo das genau steht, dass die Korane, dass mehrere Texte aus dem Koran eigentlich verbrannt wurden von Uthman, wenn ich mich nicht täusche, die Hadithen, und also wo das genau steht. Dann in den Hadithen steht, in Sahih Muslim steht, dass zwei Kapitel des Korans einfach von den Nachfolger von Mohammed haben gesagt, wir haben es vergessen. Wir haben einfach vergessen, wie die Verse sind. Davon, dass Gott aufpasst, dass sein Wort sich nicht verändert oder verloren geht oder wie auch immer, dass er ein Hüter ist. Und es gibt auch eine lustige Hadith, dass ein Schaf, ein Vers ist verloren gegangen, weil es ein Schaf gegessen hat. Jemand hat es aufgeschrieben auf ein Manuskript und das Schaf hat es gegessen. Und somit, das ist in deren Schriften, das sind nicht erfundene Sachen. Ja, genau, dann steht, Ibn Masud hatte, Korans hatte 111 Suren, Ubay Ibn Kabin hatte 116 Suren, das steht auch in den Hadithen, das sind in den Hadithen, und der heutige Koran hat 114 Suren. Also, was ist jetzt von Gott? Nur 114, nur 116, nur kritische Betrachtung. Dann, sie sagen, ja, der Koran ist unverändert und es gibt ein paar interessante Sachen, nämlich 1970 wurde in Jemen eine Moschee restauriert, meines Wissens nach, und dann hat man ein Manuskript gefunden. Ja, ich kann es nicht richtig ausstellen, Sane Palmim Set. Es wurde datiert, die Forscher haben es datiert, dass es aus dem 7. Jahrhundert ist. Und interessant ist, dass dieses Manuskript, das ist ein Bild davon, man hat dieses Manuskript genommen aus dem 7. Jahrhundert und untersucht unterschiedlicherweise. Man schießt Strahlung drauf und hier, so wie ich es verstanden habe, hat man das unter ultraviolettes Licht genommen und draufgegeben und dann hat man gesehen, ich weiß, man kann es, glaube ich, nicht so gut sehen, ich weiß nicht, aber man hat gesehen, dass da, wo schwarz, man sieht so eine schwarze Schrift und dahinter, entweder dahinter oder kurz drunter oder drüber, sieht man eine andere Schrift. Das heißt, man sieht, dass jemand hergekommen ist, eine Version geschrieben hat, verwischt hat und nochmal versucht hat zu schreiben. Und dann hat man das mit Hilfe der Technik so weit gebracht, dass man das Vordere ausblenden konnte und mit dem ultravioletten Licht nur das Hintere verstärken konnte. Und man konnte sehen, dass es eigentlich zwei Koranversionen gibt. Dass jemand geschrieben hat und dann hat er gesagt, nein, nein, doch nicht so. Hat es gelöscht und hat es umgedreht und anders geschrieben. Und das ist ein Beweis aus dem 7. Jahrhundert, das ist kurz nach Mohammed. Zu dieser Zeit haben die das selber mit der Hand geschrieben und dann umgeschrieben. Und dass da Gott nichts geht, oder dass man sagt, hey, wie kann man sagen, dass der Koran unverändert ist, wenn man sowas sieht? Ja, und dann wurde noch der Birmingham Koran ist in Großbritannien in einem Museum, auch ein Schriftstück aus dem 6., 7. Jahrhundert. Und da findet man auch leichte, aber dennoch Unterschiede im Text im Vergleich zum heutigen Standard-Koran. Das heißt, das sind so Sachen, wenn ein Muslim kommt und sagt, dass der Koran unverändert ist, so wie 7. Jahrhundert und heutiger Koran, wenn man die beiseite legt, sind das genau dieselben. Das tut mir leid, aber das stimmt nicht so ganz. Das sind Beweise, die zeigen, dass das nicht dasselbe Koran ist aus dem 7. Jahrhundert. Beziehungsweise es mehrere Versionen gab und man sich halt entschieden kann, okay, das ist doch die beste Version. Ja, und sie sagen auch, es gibt nur einen Koran weltweit, wir haben einen einzigen Koran, aber es gibt eigentlich mindestens zwei, die verwendet werden. Die Hafs-Koran, das ist der meist bekannte, und dann gibt es noch den Warsh-Koran und das wird eher in Afrika verwendet. Ja, Aussagen, und ich komme dann für die nächsten paar Minuten komme ich dann zum Ende. Nämlich die Aussagen, die Muslime bringen und auf welche Themen ihr euch wirklich vorbereiten müsst, wenn ihr mit Muslimen sprecht. Und nämlich eine Frage, die sehr oft kommen ist, eure Bibel ist ja verfälscht. Die ist korrupt, wurde verfälscht. Man hat Fehler gemacht, wie auch immer. Und es ist interessant jedoch, dass im Koran nirgendwo erwähnt wird, der Koran sagt nirgendwo, dass die Bibel verfälscht ist, dass das Injil und die Tora verfälscht ist. Das haben sagen nur die Gelehrten des Islams. Nirgendwo im Koran findet man sozusagen einen Vers, der sagt, die Bibel ist verfälscht. Oder das heißt, man geht davon aus, zur Zeit Mohammeds im 7. Jahrhundert war sie nicht verfälscht, wenn er das unterstützt hat. Und wir haben Manuskripte aus dem 7. Jahrhundert, die wir heutzutage miteinander vergleichen können Und sehen, schauen können, ob da was verfälscht wurde. Es ist auch interessant, dass in deren Koran nämlich steht, dass keiner die Worte Allahs abändert. Und das ist so ein Argument, den ich immer bringe. Wenn Allah gesagt hat, sein Wort kann keiner abändern, wie kannst du glauben, weil dann Allah sagt auch, dass es Injil und Koran, dass die Tora von Gott sind. Wie kannst du sagen, dass die Tora und der Injil verändert wurde, wenn dein Koran sagt, dass keiner die Worte Allahs verändern kann? Lügst du oder lügst du der Koran? Ja, dann, es sind viele weitere Argumente, aber ich möchte trotzdem weitergehen. Dann, die Trinität ergibt keinen Sinn. 3, 1 plus 1 plus 1 ist 3. Ihr kennt die Geschichte, ich glaube, es ist nichts Neues. Und ich argumentiere so oft, dass ich habe so einen großen und komplexen Gott, egal mit was man kommt in der Bibel, mit Versen, wie auch immer, es gibt viele Verse, die das unterstützen, es gibt Argumente, Erklärungen, aber ich komme immer so mit einem einfachen Argument. Ich habe so einen großen und komplexen Gott, der mein Schöpfer ist, dass ich ihn mit menschlichen Mitteln nicht erklären kann. Dass ich ihn nicht erklären kann, wie er ist, dass ich nicht sagen, hundertprozentig so ist er und aus basta, sondern nur das, was uns in den Schriften offenbart wurden. Und diese Schriften, was auch der Koran sagt, dass sie von Gott gekommen sind, berichten davon. Und an denen glaube ich. Also das sind so ein paar, also ein leichter Argument, den man bringen kann. Es gibt viele weitere, ich gehe weiter, weil die Zeit läuft uns davon. Auch ein Vers, oder eine Frage, mit denen Sie kommen, wo sagt Jesus explizit, ich bin Gott? Gibt es einen Vers? Viele sagen, manche würden sagen, nein, es gibt keinen Vers. Aber es ist, das ist eine, wenn die Muslime das fragen, wollen sie genau die Wörter, ich bin Gott, wo Jesus sagt, Jesus sagte, ich bin Gott. Das ist genau dasselbe, wenn man sie fragen würde, wo sagt Mohammed im Koran, ich bin nicht Gott, explizit, aber genau mit diesen Worten. Das heißt, man kann nicht wollen, dass dieselben Maße, die uns angewendet haben, denen nicht angewendet wird. Das heißt, aber es gibt trotzdem einen Vers, wo eindeutig Jesus sagt, ich bin Gott. Offenbarung Kapitel 1 mit 8, 21 mit 6, ich habe es euch aufgeschrieben, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Und Gott sagt, und Jesus sagt hier, ich bin Anfang und Ende. Dann kommen sie, nein, das ist nicht von Gott, das ist nicht Jesus, das ist Gott. Aber dort sagt er, ich wurde gekreuzigt und lebe in Ewigkeit. Also es ist eindeutig in dieser Text über Jesus. Und interessant ist nämlich auch im Koran, in Sure 57 steht, er ist der Erste und der Letzte. Also eigentlich bestätigt das, was die Bibel schreibt, auch dein Koran, dass Jesus Gott ist. Ein anderer Vers, Johannes 14, 9, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Also sowas zu sagen, wenn ein Prophet sowas sagt, wer mich sieht, sieht Gott, das ist gefährlich. Blasphemie, deswegen wollten ihn die Juden auch töten. Er hat das gesagt, Jesus. Und sie sagen, und viele fragen, Muslime sagen auch, ja, wie er sich verneigt, wo hat er gesagt, betet mich an. Und sie, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren und auch den Vater, und wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht. Also wie ich Gott ehre, so soll ich Jesus auch ehren. Eindeutig, du kannst nicht jemanden mit Gott vergleichen. Das ist bei Muslimen Schirk. Also es gibt Verse. Ja, und dann kommen weitere, es ist schon, die Zeit ist schon fertig. Wie euch vorbereitet, kann ich komme nicht mehr mit Argumenten. Wie kann Gott sterben? Bereitet euch auf diese Themen vor. Lass es ein bisschen mit der Bibel, denkt drüber nach, wenn er allmächtig ist, wie kann er sterben? Ich sage oft, mein Gott, wenn er das will, dann kann er das machen, dann kann er Mensch werden und sterben. Mein Gott kann, oder der Gott Allmächtige kann alles, wenn er will. Und dann sagt er, gibt es noch eine weitere Frage, wie kann Gott einen strafen für andere Sünder? Das verstehen sie nicht. Sie verstehen das nicht. Sie haben ja auch Suren, die das belegen. Es kann kein anderer die Strafe eines anderen tragen. Bereitet euch dafür vor. Das sind so Punkte. Bereitet euch dafür vor. Ja, und wenn Jesus gestorben ist für die Sünden, dann kann man ja weiter sündigen, oder? Ist doch egal. Vorbereiten mit diesen Themen. Wenn Jesus für meine Sünden, warum kann ich nicht weiter sündigen? Und ich möchte abschließen, tot Miolet, Josef, mit den Tipps zum Evangelisieren. In erster Linie, ich würde euch empfehlen, Mohammed nicht anzugreifen, nicht schlecht dazumachen und des Weiteren. Wenn ihr das gemacht habt, dann ist Game over. Das heißt, dann könnt ihr kein Gespräch mehr führen mit einem Muslimen. Ich habe auch gehört, wie andere aggressiv wurden, geschlagen haben, zurück und so weiter. Das heißt, Mohammed schlechter zu machen, obwohl wir wissen, was wir wissen, aus den Hadithen und so weiter, aber vermeiden ihn beim Evangelisieren, ist das nicht hilfreich. 2. Timotheus 2 mit 24, das Wort schreibt, der Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern freundlich gegen jedermann sein, fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten und so weiter. Bei Muslimen nicht gleich mit Göttlichkeit Christi beginnen, obwohl wir das wollen, obwohl das in uns ist. Aber sobald wir mit dem anfangen, obwohl sie das wissen, sie wissen es eh, sie fragen auch nach. Aber nicht, dass es gleich von uns kommt, Jesus ist Sohn Gottes, Jesus ist Gott, sei leise. Das hilft nicht, die Menschen zu Jesus zu bringen, dass sie Jesus kennenlernen, dass sich Jesus denen offenbart, dass sie Jesus suchen. Ein Punkt, den ich auch gehört habe und einmal, glaube ich, angewendet habe, ist, dass Allah hat sich Abraham zum Freund genommen. Was ist mit dir? Kannst du sagen, dass Allah dich zum Freund angenommen hat? Dass Allah zu dir sagen kann, mein Freund, obwohl die Beziehung ist nur Knecht im Islam. Aber kann das, so wie in der Sure 4 mit 101, hat dich Allah zum Freund angenommen? Was ist deine Beziehung mit Gott? Und das sind so Punkte, wo man tiefer hineingraben kann. Und wenn man tief genug ist, dann kann man mit bestimmten Aussagen kommen. Die Muslime wissen nicht, ob sie errettet sind. Das ist ein Punkt, den wir verwenden können, weil Jesus Christus uns versichert hat, dass wenn wir an ihn glauben und ihn folgen, dass wir errettet sind. Da gibt es kein kann sein, wissen wir nicht, Gott entscheidet am jüngsten Tag, ob doch nicht oder doch. Die Muslime haben das nicht. Ich glaube, es gibt eine Sure, wo Mohammed selbst gesagt hat, ich weiß nicht, wo ich hinkomme, ob ich zu Gott komme oder nicht. Also die haben keine Sicherheit. Und das ist eine Sache, die wir haben, die wir sagen können, warum wir so sicher sind, warum wir diesen Frieden haben. Und ja, auch ein Punkt, Befreiung von Sünden. Ich habe mit einem Muslimen gesprochen und dadurch komme ich zum Ende. Ich habe ich im Park getroffen und plötzlich habe ich mit zwei Rumänen gesprochen und er hat sich eingemischt und hat begonnen, Fragen zu stellen. Und wo das und warum Jesus? Weil er hat mich gehört, dass ich über Jesus gesprochen habe. Und es war ein wirklich radikaler Muslim. So wie ich ihn gesehen habe und wie ich bemerkt habe, ich habe ihn eingestuft als eher radikal, also nicht so ein Muslim, der hier aufgewachsen ist und nicht wirklich den Koran und die Hadithen kennt. Und am Ende ist er mit der Frage gekommen, nachdem wir viel gesprochen haben, hin und her, ist er mit der Frage gekommen, wie hast du es geschafft, dass du von deinen Sünden wegkommst? Dass dich deine Sünde nicht verfolgt, dass du nicht sagst, Herr, es tut mir leid, ich beichte dir das, ich will es nicht mehr, aber dass du auch nicht mehr reinfällst, dass sich das nicht wiederholt. Weil die kennen das nicht, die kämpfen mit den Sünden, die beichten, es tut mir leid, Gott, und am nächsten Tag machen sie es wieder. Und er hat mich gefragt, und wo er mir diese Frage gestellt habe, da konnte ich mit Jesus kommen, ich habe Jesus gerufen, dass er mir meine Sünden vergibt, und Jesus hat mir diese Kraft gegeben, dass ich nicht mehr hineinfalle. Nur Jesus hat mir diese Kraft gegeben. Und wisst ihr, das hat mich, ich war geflasht, wo er das aus seinem Mund gesagt hat. Er hat gesagt, weißt du, ich habe gesagt, geh heute Nacht und knie dich hin und ruf Jesus und sag, Jesus, hilf mir, dass ich nicht mehr in diese Sünde reinfalle. Vergebe mir und hilf mir. Und er hat gesagt, ich habe sowas nicht mehr getan, aber vielleicht probiere ich es. Und das war für mich so ein Punkt, dass ein Muslim sagt, vielleicht probiere ich es, dass ich Jesus rufe, dass er mir hilft, nicht mehr in den Sünden zu fallen, war ein Punkt, wo ich gesehen habe, dass der Heilige Geist gekommen ist und wirkt. Ich danke euch vielmals, liebe Geschwister, und ich hoffe, dieses Thema war euch hilfreich und kann euch beim Evangelisieren mit Muslimen helfen. Gelobt sei der Herr für alles. Amen.